Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert. Willkommen zu dieser Ausgabe unseres Bildungsmagazins zwischen Volkstrauertag und Totensonntag. Wir wollen über Tod und Trauer reden. Wie damit umgehen in der Schule? Bietet sie den richtigen Rahmen? Tod und Trauer in der Schule, mit dem Verlust gemeinsam umgehen lernen, darum geht es heute. Wir haben in jüngster Zeit in unseren Sendungen viel über Tod und Leid berichten müssen. Ganz traurig, wenn Schüler und Schülerinnen direkt betroffen sind, zu Waisen geworden sind, zum Beispiel durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine oder bei den schlimmen Erdbeben in der Türkei, in Nordafrika oder Afghanistan oder auch jetzt im Nahostkrieg. Das ist die traurige Realität. Das Leid ist nah durch die Handy- und Internetnutzung. Besonders trifft das die Flüchtlingskinder in Integrationsklassen. Dazu kommt der Tod durch Unfall oder Krankheit. Auch wenn Oma oder Opa sterben, bricht für Kinder eine Welt zusammen. Das erfordert Mitgefühl und einen sensiblen Umgang, gerade in der Schule. Wie damit umgehen? Welchen Raum kann man für Trauerarbeit schaffen? Wie oft war oder ist der Tod, ist die Trauer in der Schule ein Tabu? Ist's Verunsicherung, wenn Schweigen ist, statt Reden über den Verlust? Wir wollen fragend herausfinden, wie Schulkinder, wie Lehrer, wie Klassenkameraden angemessen reagieren, wenn jemand stirbt, der einem wichtig war. Außerdem kommt vor, was der Lehrplan vorsieht, was Krisenintervention kann, wann Gruppenarbeit und wann Einzelgespräche helfen. Um all das geht es hier in Campus und Karriere, gerne auch mit Ihren Erfahrungen, Fragen und Anregungen. Ich nenne die Telefonnummer dafür 00800 4464 4464. Per E-Mail geht's auch, dann gerne an campus@deutschlandfunk.de. campus@deutschlandfunk.de, gerne dann mit Ihrer Rückrufnummer. Tod und Trauer in der Schule, mit dem Verlust gemeinsam umgehen lernen. Ich stelle meine Gäste vor. Stefanie Witt-Löhrs ist im Studio Kinder- und Familientrauerbegleiterin, Sterbebegleiterin und Dozentin aus Bergisch Gladbach sowie Autorin des Buchs Sterben, Tod und Trauer in der Schule. Willkommen, Frau Witt-Löhrs.
Hallo und guten Tag zusammen.
Stefanie Witt-Löhrs, wie ist denn der Tod in Ihr Leben getreten, dass der Umgang mit ihm zu Ihrem Beruf geworden ist?
Im Grunde ist der Tod schon sehr früh in mein Leben getreten. Ich habe meine Großväter zum Beispiel gar nicht kennenlernen können, weil die in der Kriegszeit ums Leben gekommen sind. Später ist ein Geschwister schwer krank gewesen und da bin ich eben sehr eng auch mit Tod und Trauer in Berührung gekommen. Noch später habe ich selber ein Kind spät in der Schwangerschaft durch den Tod verloren und ich habe gemerkt, es gab eine Stelle in meinem Leben, wo ich mich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen sollte, weil mir Wissen fehlte, weil mir eine eigene Reflexion zu diesem Thema fehlte. Und heute, nach 20 Jahren Arbeit im Hospizbereich, in der Trauerarbeit, kann ich sagen, ja, es ist hilfreich, viel zu wissen, über das Thema zu sprechen, miteinander sich auszutauschen und vor allem handlungsfähig zu bleiben.
Und wie kam es dazu? Das war dann Ihr erstes Buch, dass Sie das mit dem Titel hatten, Sterben, Tod und Trauer in der Schule?
Das war tatsächlich auch eine persönliche Betroffenheit. Ich war schon in der Hospizarbeit, war aber auch Elternpflegschaftsvorsitzende. Ich habe selber 3 Kinder und in der Klasse unseres Sohnes ist der beste Freund plötzlich durch einen Autounfall ums Leben gekommen. Und ich war konfrontiert mit sehr viel Hilflosigkeit meiner eigenen Kinder, aber auch mit Hilflosigkeit der Eltern, der Schule und all dieser Menschen, die dort tätig sind. Und es hat mich erschrocken. Und ich habe gedacht, nee, das kann man so nicht lassen. Wir müssen etwas tun, alleine für diesen verstorbenen Jungen, aber auch für dessen Familie, wo noch ein Bruder auch in der Familie war. Und ja, aus den Erfahrungen, die ich damals gesammelt habe, das war 2006, als dieser Junge starb, Es gab im Internet tatsächlich noch ganz, ganz wenig Informationen. Selbst auf der Seite des Schulministeriums Nordrhein-Westfalen konnte ich nur was über Mobbing, Scheidung oder Drogen finden, aber nichts zum Thema Tod. Und das wollte ich später ändern. Genau.
Ich begrüße auch hier im Studio in Köln Pfarrer Martin Autschbach, Schulreferent der evangelischen Kirchenkreise Wied und Altenkirchen. Das ist im Westerwald. Rallye-Lehrer an der August-Sander-Realschule Plus und an der Fachoberschule in Altenkirchen. Willkommen, Herr Autschbach.
Ja, ich freue mich, hier zu sein und grüße alle ganz herzlich.
Seit 30 Jahren sind Sie in der Notfallseelsorge ungefähr aktiv. Sie beraten in der Lehrerausbildung und Sie beraten Kriseninterventionsteams zum Umgang mit dem Tod in der Schule. Wie sind Sie jetzt darauf gekommen, sich und anderen da zu helfen?
Ja, ich habe gelernt an einer Berufsschule als Berufsschulfahrer in Aachen, sozialer Brennpunkt kann man schon sagen, Riesensystem. Und wenn der Schulleiter vor meinem Raum stand, montags morgens oder überhaupt unter der Woche, dann habe ich schon gewusst, hier bleibt wieder ein Platz frei. Viele Berufsschülerinnen und Berufsschüler sind Fahranfänger und es ist mal in Blicknähe der Schule, die ist ganz in der Nähe von der Autobahn, sind mal mehrere Schüler in einem Auto verbrannt. Grausige Situationen. Und wenn man das immer wieder verarbeiten muss, auch zum Teil eigentlich derjenige ist, der die traurige Botschaft weitergibt an eine Klasse, dann muss man sich irgendwann selber schützen. Und dieses sich selber schützen bedeutet, dass man ein Konzept erarbeitet, wie kann sinnvoll reagiert werden? Wie kann vor allen Dingen dafür gesorgt werden, dass Kinder und Jugendliche, dass die auch selbstbestimmt und als Subjekte ihres Handelns im Idealfall mit einer Trauersituation umgehen lernen? Also ihnen nicht den Weg verstellen, sondern ihnen den Raum geben, den sie tatsächlich brauchen. Und als ich dann Schulreferent wurde, ich war mal der Jüngste, jetzt bin ich der Älteste in der Rheinischen Kirche, und ich dann mit anderen Schulformen nochmal zu tun kriege, da habe ich gesehen, wie Grundschulkinder mit dem Tod von Gleichaltrigen, von Klassenkameraden umgehen. Da habe ich mein ganzes System über den Haufen geworfen und habe gesehen, was für eine unglaubliche Möglichkeit Kinder und Jugendliche haben, auch gerade Grundschulkinder, um sich gegenseitig zu trösten. Und ist auch in dieser traurigen Angelegenheit ein großer Hoffnungsimpuls.
Das leitet zu dem dritten Gast, den wir haben, zugeschaltet vom NDR in Kiel, Wolfram Hahnfeld, Vorstand des Vereins Trauernde Kinder Schleswig-Holstein. Erstmal willkommen, Herr Hahnfeld.
Guten Tag, hallo.
Herr Hahnfeld, Ihr Verein kümmert sich um trauernde Kinder. Was ändert es, wenn man zuerst das Kind in den Blick nimmt und wie machen Sie das?
Das sind zwei Fragen auf einmal. Also den Verein gibt es seit 2004. Wir werden im nächsten Jahr 20 Jahre alt. Und er ist entstanden da heraus, dass wir hier in Kiel einen Unglücksfall hatten und drei Geschwisterkinder betroffen waren. Eines ist verstorben, eines ist schwerstbehindert geblieben und eines ist praktisch so gerettet worden. Und es gab viel für Erwachsene, aber für Kinder gab es keinerlei Hilfe. Und so ist dieser Verein entstanden, ganz klein damals, 2004, und hat sich entwickelt. Heute, wie gesagt, 20 Jahre alt im nächsten Jahr. Und in diesen 20 Jahren haben wir, ich habe es mal nachgeschaut, ca. 1200 Kinder und Jugendliche begleitet in ihrer Trauer.
Wie machen Sie das speziell, Herr Hahnfeld, und wie sind Sie dazu gekommen?
Vielleicht die zweite Frage zuerst. In den Kieler Nachrichten war ein Artikel, der Verein Trauernde Kinder sucht Ehrenamtliche und vor allem Männer. Deshalb, weil die ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich nach wie vor, auch heute noch, sehr weiblich geprägt ist und viele Kinder ihren Vater verloren haben und in unserem Verein auch diesen männlichen Gegenpart suchen. Also auch durchaus mit körperlicher Anstrengung. Und ich dachte, ich bin Mann Und ein bisschen Trauererfahrung habe ich dadurch, dass 1996 innerhalb von wenigen Monaten mein Vater, mein Schwager und mein bester Freund verstorben sind. Und dadurch fühlte ich mich sehr nah diesem Thema. Und ja, ich bin angenommen als Ehrenamtlicher, arbeite sie, wie gesagt, seit 15 Jahren in dem Verein, immer in einer Trauergruppe mit Kindern und bin seit 13 Jahren auch im Vorstand.
Tod und Trauer in der Schule, mit dem Verlust gemeinsam umgehen lernen, ist heute unser Thema in Campus und Karriere. Gerne auch mit Ihren Erfahrungen, Fragen und Anregungen. Ich sage nochmal unsere Hörertelefonnummer 00800 4464 4464. Oder eine Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Das hat Frau Sonja Weber-Graf getan und hat uns geschrieben, ich arbeite als Schulsozialarbeiterin und habe einen Trauerkoffer für die Schule eingerichtet und damit gute Erfahrungen gemacht. Ich sehe hier Nicken in meiner Runde. Also Sie haben wahrscheinlich auch in Kiel mehr als einen Flyer. Sammeln wir doch mal so ein bisschen, was man da als Hilfestellung schon finden kann, wenn man das nicht mehr als ein Tabuthema haben will in der Schule. Frau Wittlörs?
Genau das, was die Schulsozialarbeiterin gerade gesagt hat, die Frau Weber, finde ich wunderbar. Das ist der Schritt, der auf jeden Fall aus meiner Sicht in jeder Schule erfolgen sollte, einen Trauerkoffer zusammenzustellen, wo vielleicht eine Kerze drin ist, wo ein Tuch drin ist, wo Taschentücher drin sind zum Beispiel. Aber es ist genauso wichtig, das Kollegium und alle in der Schule tätigen. Also man darf auch nicht die Menschen vergessen, die zum Beispiel bei der Essensarbeit helfen, Essensausgabe oder die Hausmeister, dass die auch immer mit involviert sind, wenn das Thema in die Schule kommt. Und im besten Falle wäre es so, dass man sich tatsächlich ein schuleigenes Konzept anhand der Leitfäden, die es ja schon gibt, und da ist Schleswig-Holstein mit einer Handreichung ja auch wunderbar dabei, Herr Hahnfeld. Und diese Handreichungen können auch immer eine gute Orientierungshilfe sein. Und dennoch bleibt es den Schulen nicht erspart, selber sich vorher mit diesem Thema am besten eben präventiv zu befassen, um zu schauen, was tun wir denn, wenn wirklich dieser Notfall eintritt und ein Schüler stirbt oder ein Mensch, der in dieser Schule tätig ist? Das bedeutet eben auch zu gucken, wer könnte zum Beispiel die Aufgaben übernehmen, diese Todesnachricht zu überbringen? Wer könnte die Angehörigen zum Beispiel auch besuchen oder auch eine Traueranzeige entwerfen? Das sind Dinge, die man nicht so leicht aus der Hand schüttelt. Und das waren genau die Aufgaben, vor die wir damals auch gestellt wurden. Und es braucht Zeit. Und wenn ich dann erst schauen muss, wer kann das überhaupt, dann ist häufig dieser Zeitdruck, unter dem wir handeln müssen, einfach viel zu kurz. Also von daher wäre es wichtig, präventiv sich vorzubereiten, nicht nur im Kollegium, auch die Schüler. Auch das wäre ein ganz wichtiger Punkt, wirklich präventive Projekte in die Schule zu bringen, Projekttage oder Projektwochen. Es gibt auch das Projekt Hospiz macht Schule für die Grundschulen. Es gibt ein Projekt für weiterführende Schulen. Damit kann man schon mal einen Anfang machen. Man könnte Bestatter besuchen zum Beispiel. Aber ganz wichtig ist aus meiner Sicht tatsächlich überhaupt erstmal zu verstehen, wann und worum wir trauern. Mein Motto ist eigentlich tatsächlich, Lebensräume sind Trauerräume. Wir finden Trauerprozesse ja nicht nur, wenn ein Mensch stirbt. Trauer begleitet eigentlich unser ganzes Leben von der Geburt an. Manche Kinder kommen in einen Trauerprozess, wenn ein Geschwisterkind geboren wird. Ja, weil weniger geboren. Aufmerksamkeit da ist. Ne? Und es gibt so viele Traueranlässe, die Kinder auch mit in die Schule bringen. Ob es ein unfreiwilliger Umzug ist, ob es der Verlust von Freundschaft oder die Scheidung ist. Alleine da schon Kindern auch die Möglichkeit zu geben, ihre Trauer zu bearbeiten, ist ein wichtiger präventiver Schritt.
Eine Frage nach Kiel, Herr Hahnfeld. Die wurde angesprochen, die Handreichung aus Schleswig-Holstein. Was leistet die Besonderes?
Diese Handreichung wurde finanziert vom Sparkassen- und Giroverband und sie ist sehr konkret für Schulen gedacht, die dort wirklich Hilfe finden, die dort Texte finden, die dort Vorschläge finden, wie sie mit dem, was Frau Wittlörs eben auch ganz richtig beschrieben hat, umgehen können. Und unsere Erfahrung ist, seit 2012 führen wir den Fachtag Tod und Trauer in den Schulen hier in Schleswig-Holstein durch. Und jedes Jahr kommen dort ungefähr 80 bis 100 Lehrerinnen und Lehrer zusammen, die sich über das Thema informieren. Aber dennoch gibt es an den Schulen ja noch viele, die relativ wenig darüber wissen. Das Thema ist bei Einzelnen und dort muss es weitergetragen werden. Und das tut auch diese Handreichung, die übrigens bestellt werden kann bei uns im Internet als PDF oder auch als Broschüre. Geben wir sie raus. Wir haben sie in allen schleswig-holsteinischen Schulen dort verteilt, stellen aber doch immer wieder fest, teilweise ist sie im Postfach geblieben.
Beim Verein Trauernde Kinder SH wird man da fündig. Herr Autschbach, diese Anregung kam von Frau Sonja Weber-Graf als Schulsozialarbeiterin. Wenn Sie da jetzt das überblicken als Schulreferent, diese verschiedenen Schulformen, Schulsozialarbeit gibt es noch lange nicht, zumindest nicht an jedem Gymnasium.
Ja, das ist richtig, obwohl die da auch nachrüsten, sage ich jetzt mal. Ob die gymnasialen Kolleginnen mit den Schulsozialarbeiterinnen dann auch entsprechend umgehen, ist dann nochmal die Frage, weil das ist natürlich eigentlich üblich in allen anderen Schulformen. In Rheinland-Pfalz natürlich an den Realschulen plus, da ist tatsächlich die Schulsozialarbeiterin da. Ist auch wichtig, dass sie eingebunden werden in Kriseninterventionsteam, weil das natürlich auch Kolleginnen, in der Regel Kolleginnen sind, die sehr nah dran sind. Ja, also das an den Schülerinnen, an den Schülern und viele Hintergründe wissen. Also das ist eine ganz wichtige Entwicklung, dass Schule eben auch feststellt, hier wir unterrichten nicht nur Fächer, sondern wir unterrichten Schüler in der Tat. Und Schüler haben natürlich Leben, Schule ist Lebensraum. Ja. Also wenn man sieht, wie viel Zeit Kinder und Jugendliche in Schule verbringen. Und deshalb ist das auch völlig klar, dass in Trauersituationen die Schule eigentlich aktiv sich der Situation auch stellen muss und nicht die Situation übergehen. Tritt ein Trauerfall auf, ja, wir lassen mal die Klasse zu Hause, dann haben wir ein Problem weniger, um das jetzt etwas böse zu sagen. Sondern es ist einfach wichtig, dass sich die Schule dem Leben stellt und zum Leben gehört der Tod dazu. Und das heißt eben auch dann Räume öffnen in der Akutsituation, dass jemand, der an der Schule beteiligt ist und rein statistisch sind das natürlich am häufigsten Schülerinnen und Schüler, die zu Tode kommen, weil sie die Mehrheit stellen. Und dass man dann auch entsprechend reagiert, nicht zur Tagesordnung übergeht. Und das bedeutet nicht nur, dass der Stuhl frei bleibt, sondern es bedeutet, dass man möglicherweise mit den Kindern und Jugendlichen daran arbeitet, dass ein Kondolenzbuch entsteht, was die Eltern trösten kann, dass beispielsweise ein Trauerraum da ist mit bestimmten Ritualen und dass auch tatsächlich die Möglichkeit besteht, auch Einzelberatung zu bekommen, sich untereinander zu unterstützen. Also dieser Situation muss die Schule sich tatsächlich stellen und zwar in allen Schulformen.
Frau Wittlörs, wie ist denn das so mit der Gruppenarbeit? Wann ist die angesagt und wann helfen Einzelgespräche? Und es muss ja wahrscheinlich doch auch eine Freiwilligkeit da sein. Und da wird doch nie die gesamte Schule oder der gesamte Klassenverband trauern.
Das ist tatsächlich nicht unbedingt der Fall. Ich finde gut, dass Sie die Frage gestellt haben. Es ist eben nicht immer so, dass der gesamte Klassenverband trauert. Wir müssen unterscheiden, wie war die Beziehung zum Verstorbenen. Ich war letztens in einer Schulklasse, eine Mitschülerin ist gestorben und wir haben, wie Herr Autschbach auch gerade schon sagte, kreativ miteinander gearbeitet, also nicht nur gesprochen, sondern wir haben auch reflektiert, was hat dieser Mensch, diese Mitschülerin für mich bedeutet. Und ich habe den Schülern gesagt, jeder, der möchte, kann diese Fußspur, diese Spur, die dieses Mädchen hinterlassen hat, ausfüllen und in unsere Mitte legen. Aber es ist kein Muss. Und später kam eine Schülerin zu mir und sagte, du, ich bin froh, dass du das gesagt hast, weil ich konnte da nichts draufschreiben. Ich konnte gar nicht leiden. Mhm. Und ich finde es auch nochmal wichtig, ein bisschen über den Klassenverband herauszuschauen. Denn Beziehungen finden ja nicht nur in der Klasse statt, sondern Schüler sind auch anders miteinander verbunden. Es gibt Freundschaften zu anderen Schulen, es gibt Freundschaften zu anderen Klassen oder Stufen. Und das bedeutet, dass wir sehr genau wahrnehmen müssen, wer ist eigentlich betroffen. Und wir werden sicherlich ganz häufig auch nicht herausfinden, wer wirklich betroffen ist. Und selbst wenn wir sagen, bestimmte Schüler sind betroffen, weil sie eine enge Beziehung hatten, ist es durchaus möglich, dass sich Schüler als sehr betroffen empfinden, weil natürlich der Tod plötzlich so nah in der eigenen Umgebung, im sozialen Umfeld, der kann fürchterlich Angst machen. Wenn das passiert ist in meiner Nähe, dann kann mich das ja auch nochmal betreffen. Und zu den Schulsozialarbeiterinnen und LehrerInnen möchte ich auch noch sagen, ich finde es häufig auch schwierig für die Menschen, die im Schulsystem arbeiten, weil einfach Grundlagen, die sie benötigen, um mit solchen Situationen umzugehen, nicht vorhanden sind. Und da müssen wir auf jeden Fall zuerst beginnen, dass tatsächlich solche Fortbildungen und die Fortbildungen, die ich gebe, die sind immer überbucht, wie eben auch gerade schon von Herrn Hahnenfeld gesagt wurde. Der Bedarf ist groß, aber nicht jede Schule erlaubt auch den Lehrern, solch eine Fortbildung zu besuchen. Und das muss sich ändern.
Ich unterstelle hier auch so ein bisschen, wenn ein Schüler stirbt oder in dieser Altersgruppe, kann ja auch ein naher Verwandter dann das sein, dass das plötzlich und unerwartet ist. Dann ist ja auch keine Chance mehr da, mit sich ins Reine zu kommen, Herr Autschbach. Was ist da so Ihre Erfahrung, wenn Sie das ansprechen mit diesen Trauerbüchern, Kondolenzbüchern? Was kommt da alles rein? Was darf da rein?
Ja, also je jünger die Schüler sind, umso früher wollen sie sofort was machen. Ja, das heißt, die wollen tatsächlich agieren. Die sind natürlich erstmal in einer Phase, wo die herzergreifend weinen. Und ja, und man kämpft darum, dass die Klasse zusammenbleibt. Ich lasse mich abholen, ist häufig die Reaktion. Und dass man sagt, wir brauchen jeden von euch, wir gehören zusammen und wir bilden jetzt einen Kreis, wir halten uns an den Händen fest und wir bleiben hier. So, und dann so nach und nach überlegen die, wir wollen was schreiben, wir wollen die Verwandten trösten, Geschwisterkind trösten. Und dann entstehen natürlich ja, zum Beispiel eine Wand der Tränen entsteht, ja, wo die dann sehr ergreifende Sachen natürlich draufschreiben. Beispielsweise schreibt eine beste Freundin einer verstorbenen Schülerin im vierten Schuljahr, du konntest gut zuhören, konntest geheime Sachen bei dir halten, du warst immer lustig, in Liebe deine Julia. Und wenn man sich vorstellt, da entsteht eine ganze Wand von, und die kennen sich ja untereinander absolut, die sind nah dran. Und da entsteht eine ganze Wand von unglaublich tröstenden Sätzen, könnten alle in der Bibel stehen, was sie da draufschreiben. So, und dann bedeutet das, das ist ein wahnsinniges Potenzial und das wird auch die Eltern trösten. Und wenn man überlegt, wir haben dann in der Schule haben wir noch Sportsachen von einem Kind. Das riecht noch nach dem Kind. Ja, wir haben möglicherweise noch eine Klassenarbeit oder ein wunderschönes Bild, was das Kind gemalt hat. So. Und das gehört den Eltern und das wird dann, soll dann nicht wie in der Asservatenkammer soll das überreicht werden, sondern eine schöne bunte Kiste und da sind die Sachen drin und als Oberstes liegt das Kondolenzbuch drin mit vielen, vielen Beiträgen, die sehr, sehr tröstlich sind. Und dieses Potenzial, damit müssen wir in der Trauersituation arbeiten.
Tod und Trauer in der Schule, mit dem Verlust gemeinsam umgehen lernen. Unser Thema heute in Campus und Karriere. Ich stelle nochmal die Gäste vor. Stefanie Witt-Löhrs, Kinder- und Familientrauerbegleiterin, Sterbebegleiterin, Dozentin und Autorin aus Bergisch Gladbach. Pfarrer Martin Autschbach, Schulreferent und Seelsorger im evangelischen Kirchenkreis Wied und Altenkirchen. Und Wolfram Hahnfeld, Vorstand des Vereins Trauernde Kinder Schleswig-Holstein. Hildegard Meyer hat uns eine Mail geschrieben. Da sage ich mal, es wird ein bisschen länger, da sage ich mal als langjährige Trauerbegleiterin von Kindern und Jugendlichen ein großes Thema, aber immer noch ein Tabu, auch in der Schule. Ein wesentlicher Hintergrund allerdings, wie so oft, wir reagieren immer dann, wenn das Kind in den Brunnen fällt, vorher leider nicht. Wichtig wäre eine Dauerpräsenz dieses Sujets, zum Beispiel mit Hilfe des Bestattungslegos des niederländischen Bestatters und Trauerbegleiters Hattink. Ein Bestattungslego in einer der üblichen Vitrinen im Eingangsbereich einer Schule, mit dem die Kinder die Wollen spielen können. Das für Lehrpersonal wie Elternschaft ein sichtbarer Stolperstein bleibt, das könnte etwas bewirken. Aber solange Eltern immer noch im Direktorenzimmer anrufen und Beschwerde führen, weil das Thema Tod zum Beispiel im Fach Religion nicht nur auf dem Lehrplan steht, sondern auch tatsächlich zur Sprache kommt, sind wir noch weit davon entfernt. Unspektakulär und alltäglich über Sterben, Tod und Verderben zu reden, sagt Hildegard Meyer-Herrhahnfeld. Was sagen Sie zu dieser Hörermeinung?
Sie hat das schon recht richtig dargestellt. Es sind nach wie vor Einzelne und ich glaube, ich unterstütze da Frau Wittlörs, wenn ich sage, das Thema gehört eigentlich in die pädagogische Ausbildung an Uni und FH. Tod und Trauer gehört mit zum Thema, denn es gehört zum Leben.
Und so vom Gefühl, wie viel Prozent erhalten das schon bereits,
der Referendar? Also wenn ich überlege, wir haben pro Jahr ungefähr 30 Anfragen und 30 Anfragen, einen Elternabend zu begleiten oder ins Kollegium zu kommen, weil es dort einen Todesfall gegeben hat. Und von diesen 30 Anfragen ist knapp die Hälfte ein Akutfall. Das heißt, wir fahren dann auch hin, wenn es gewünscht wird und machen Rituale und begleiten die, die es wollen. Wobei nach wie vor, es ist alles immer wieder freiwillig und wir müssen sehr genau schauen, welches Kind wir ansprechen können, dass wir immer wieder sagen, wenn es zu viel wird, ist jemand da, der dich begleiten kann. Das sind so die Themen. Und glücklicherweise geht es voran, aber es könnte noch mehr passieren.
Wenn ich bei Ihnen, Frau Wittlörs, auf Ihrer Homepage schaue, dann war heute zum Glück ein Zeitfenster frei. Gibt auch viele, die gerade auch in der Referendarsausbildung stecken und rund um Krisenintervention fortbilden. Ich glaube, Werbung machen müssen Sie nicht für Ihr Institut.
Nein, wir sind übervoll. Erstens, was eben Fortbildungen angeht, aber eben auch, was tatsächlich die Begleitung, und das ist ja ein wichtiger Schwerpunkt. Ich arbeite aus der Praxis hinaus und gebe da eben auch mein Wissen und meine Erfahrung an Lehrer und Pädagogen weiter. Und alle Anfragen, wir sind übervoll. Das ist einfach so. Und es fehlen Menschen, die ausgebildet sind. Und ich glaube, wir müssen letztendlich noch viel früher anfangen, schon in der Kita. Und wir müssen Elternarbeit leisten, damit Eltern eben, wie auch gerade Herr Hahnfeld gesagt hat, viele Menschen haben einfach Angst vor diesem Thema. Und es fehlen wichtige Informationen. Psychoedukation ist für mich das Stichwort. Und dass Eltern verstehen, ja, unsere Kinder, und ich bin Mutter von 3 Kindern, unsere Kinder haben Trauersituationen immer wieder in ihrem Leben. Und wir müssen lernen, wir müssen das lernen, nicht die Kinder, wir müssen erstmal lernen, Kinder zu verstehen. Und das bedeutet, zu wissen, wie reagieren zum Beispiel Kinder in der Trauer. Und es bedeutet auch, Eltern davon zu überzeugen, dass Trauer und Trauerbearbeitung, ich sage bewusst nicht Verarbeitung, weil das würde ja implizieren, je nachdem, wir haben einen abgeschlossenen Prozess. Wir müssen Eltern mitteilen, dass eben Trauerbearbeitung auch ein wichtiger Stein in der Entwicklung für Kinder ist. Das bedeutet, dass Kinder lernen können, wenn sie sich mit Trauer beschäftigen dürfen, tatsächlich auch in Krisen- und Verlustsituationen damit umgehen lernen. Wenn mir das verwehrt ist, dann kann ich eben auch mit schweren Verlusten nicht zurechtkommen. Das heißt, ich darf nicht, wenn das Haustier stirbt, am nächsten Tag das Haustier ersetzen, weil ich das Kind schützen möchte. Das ist oft gut gemeint, aber es würde eben nicht helfen, dem Kind selber zu überlassen, sich in dieser Form auch mit Tod und Trauer auseinanderzusetzen. Und das birgt tatsächlich auch Möglichkeiten, intensive Gefühle zu lernen, die zu steuern, zu kontrollieren, Selbstberuhigung zu erfahren und zu spüren, was tut mir eigentlich gut in so einer Verlustsituation und was nicht.
Eine Hörerin hat, Herr Hahnfeld, uns gemeldet, ihre Kinder haben in der Grundschule das Thema Trauerarbeit in der dritten Klasse besprochen. Darüber sind die Eltern vorher informiert worden, um zu Hause mit eventuellen Reaktionen besser umgehen zu können. Außerdem wurde vorher abgefragt, ob das Thema das Kind aktuell emotional überfordern könnte. Das fand, schreibt die Hörerin, ich sehr einfühlsam und richtig so. Ist das möglich, dieses vorher abfragen? Wie ist das Ihre Erfahrung, Herr Hahnfeld?
Ich denke, ja, das sollte man, denn sonst kommen negative Reaktionen und ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig, die Kinder kommen nach Hause und erzählen im besten Fall etwas davon und wenn die Eltern nicht vorbereitet sind, dann geht's schief. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg gewesen und ich möchte noch einmal sagen, wir überfordern die Kinder nicht, wenn wir Dinge genau sagen, wenn wir alles offen ausdrücken. Also wir hatten den Fall, dass wir gerufen wurden zu einer Schule. Ein Schüler war auf dem Rückweg von der Schule mit seinem Fahrrad verstorben und wir waren am nächsten Tag dort, haben Trauerarbeit geleistet und haben dann gesagt, es wäre sehr schön, zur Unfallstelle zu gehen, um dort nochmal das alles ja zu erfahren. Die Kinder wollten das auch. Es hieß erst von der Schule, das wünschte man nicht. Es war diese übliche, ja, ich sag mal, Angst vor, ist das nicht zu viel? Nein, es war nicht zu viel. Wir waren an der Unfallstelle. Es gab sehr konkrete Fragen. Es war dieser blöde Unfall mit dem abbiegenden LKW, der den toten Winkel nicht beachtet hat. Daraufhin gab es auch Nachfragen der Kinder, die dann endlich verstanden haben, wie das Ganze war. Die Kinder haben ein Holzkreuz gebastelt und ich werde nie vergessen, als wir dann gingen, haute noch einmal oben jemand auf das Kreuz drauf, ein Kind, und da brach der Querbalken ab. Und ein Mädchen löste sich den Haargummi, nahm diesen Querbalken, tüttelte das Haarband rum und machte ihn wieder fest. Und ja, das war sehr bewegend und es war gut, dass wir da waren.
Wir haben jetzt unsere Hörerin Sonja Weber-Graf in der Leitung aus Philippsburg. Frau Weber-Graf, es geht wahrscheinlich so, wenn die Praxis ruft, funktioniert es. Aber Sie sagen, man kann auch vorbereiten. Was ist da Ihr Impuls?
Ja, ich habe ja auch Trauerseminare extra besucht, mich fortbilden lassen. Und der schönste Impuls, der dort kam, war, also man ist damit ausgestattet, seit Geburt eigentlich mit Trauer umzugehen, mit dem Verlust. Das hat mir viel Druck genommen. Und dieser Trauerkoffer beinhaltet einfach alles, damit, wenn ein Fall auftritt, ich ganz in Ruhe weiß, da steht der Koffer, da ist alles drin. Bücher, Kerze, ein Buch, damit die Kinder Nachrichten hinterlassen können, ein Trauertuch, dann, dass wir eine Trauermauer machen können.
Was ist das denn, eine Trauermauer, Frau Weber-Graf, was ist das?
Dass wir, da haben wir so Karteikarten mit Schnüren, ne, wenn es ältere Schüler sind, die man dann zusammenknüpfen kann.
Sind Sie auch drin in einem Kriseninterventionsteam? Was ist das denn ganz genau für Sie?
Ja, bei uns ist das Kriseninterventionsteam natürlich erstmal wir Schulsozialarbeiter und dann holen wir eben je nachdem die Lehrer dazu, die dann betroffen sind.
Auch Schüler?
Schüler auch, wenn es große sind auch, ja. Dann reden wir natürlich auch mit den Schülern.
Wie lange wird getrauert? Was ist Ihre Erfahrung?
Oh, sehr unterschiedlich. Also manche trauern sehr lange. Und manche, also bei Kindern, wenn jetzt ein Todesfall in der Familie war, habe ich auch schon erfahren, dass die Kinder so einen Raum wollen bei uns, weil ja die Trauer daheim ist, dass die bei mir zum Beispiel, ich habe viel Spielzeug, dass sie lieber bei mir spielen und fröhliche Sachen mit mir machen.
Wie ist das, Ihre Erfahrung, Pfarrer Autschbach? Das kann extrem schwanken, die Stimmung, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.
Ja, also wobei die Kinder sorgen manchmal dafür, dass sie auch zwischendurch sich erholen können. Ne? Mhm. Also stellen Sie sich vor, die malen oder beziehungsweise schreiben wunderbare Texte, tröstende Texte und machen das in der Schule. Auf einmal klingelt's, ja. Das heißt, dann laufen sie raus und haben auch erstmal Pause von der Trauer, ja, und kommen dann zurück und machen dann weiter. Also es ist ganz unterschiedlich. Natürlich auch die Stimmungen schwanken ganz, ganz stark. Also ich erinnere mich an eine Situation, da sitzt man im Kreis und plötzlich sagt ein Junge, kann ich jetzt mal einen Mathecomputer? Ja, also erste Reaktion, oh, der ist wenig beteiligt, muss aber gar nicht der Fall sein. Er hat für sich eigentlich das Signal gegeben, ich brauche jetzt nochmal eine Ruhesituation und auch es ist auch oft so, dass Kinder, beispielsweise Geschwisterkinder, dass die nicht eine Woche zu Hause bleiben, sondern wenn man ihnen das Signal gibt, wir haben in eurer Klasse über alles gesprochen und überlegt euch doch, ob ihr nochmal in die Schule kommt. Zu Hause sind das häufig auch schwer, die sind schwerst traumatisierte Eltern und die laufen da wie Falschgeld rum. Und wenn die in die Schule kommen, ja, dann haben sie das Gefühl, ich habe nochmal Normalität und kann selber bestimmen, wo öffne ich mich und wo nicht.
Frau Weber-Graf, darf ich nochmal an Sie die Frage stellen in Philippsburg, was Sie sich von der Schulleitung wünschen? Welche Rolle spielt die?
Von der Schulleitung wünsche ich mir natürlich eine Offenheit und den Mut auch. Sie haben das ja vorhin angesprochen, als der eine Herr, als die Schüler da zum Unfallort wollten. Mhm. Immer den Mut, auch das Thema anzugehen, weil das haben sie auch sehr gut deutlich gemacht. Und das finde ich auch das Wichtigste, dass es natürlich noch so ein Tabu ist. Und viele Eltern natürlich auch Angst haben, dass ihre Kinder damit was in Berührung kommen, was doch so schlimm ist. Aber es gehört ja mit der Geburt zu unserem Leben. Ne? Dass wir alle sterben, steht ja fest. Und das, glaube ich, den Mut immer zu haben von den Rektorinnen und Rektoren, auch dazu zu stehen, wenn jemand das Thema aktiv einbringt.
Was ist so Ihre Erfahrung? Erfährt Schule von den Todesfällen, wo sie erfahren sollte? Oder ist das auch längst nicht gegeben?
Teils, teils. Ne? Das bestimmen dann natürlich dann schon die Eltern.
Medien sind sehr zurückhaltend, was Suizidberichterstattung angeht. Wie ist das im schulischen Bereich?
Also wir sind sogar ausgebildet, den Suizid einschätzen zu müssen, ne? Wenn jemand kommt und das äußert und dann entscheiden zu müssen, Klinik oder nicht. Das müssen wir alles abfragen, aber das war natürlich für mich auch ein Prozess. Und ich weiß von Kindern, gerade wenn der Angehörige sich umbringt, das ist unheimlich noch mit Scham bedeckt.
Dann wird es besonders schwierig. Herr Hahnfeld, was können Sie da sagen in Kiel?
Also Suizid ist ein großes Thema. Ich habe in meiner Gruppe etliche Kinder, die ihren Vater durch Suizid verloren haben. Suizid ist auch ein Thema der Fortbildung für unsere Ehrenamtlichen. Also wir beschäftigen uns dann ein ganzes Wochenende mit diesem schwierigen Thema. Und meine Erfahrung ist, dass Suizid immer noch totgeschwiegen wird. Wir sollten einmal zu einem Kindergarten gehen. Da hat sich eine Erzieherin selbst getötet. Und zwar nur 200-300 Meter von dieser Tagesstätte weg. Und wir sollten kommen, wir sollten drüber reden. Aber bitte, bitte nicht erzählen, dass es ein Suizid war.
Oh je.
Eigentlich wussten es alle. Und wir haben gesagt, nein, wir kommen nicht, denn wir wollen dieses Thema ganz offen ansprechen. Es bringt überhaupt nichts. In der heutigen Zeit sind die Handys so schnell, das Thema ist so schnell rum und nichts ist schlimmer als irgendwelche Gerüchte. Und deshalb haben wir dann wirklich, weil wir uns nicht durchsetzen konnten, haben wir den Termin abgesagt. Denn wir wollten nicht kommen und ich sag mal, um den heißen Brei herumreden.
Ja, es ist halt einfach eine große Verunsicherung, ja auch da schon kondolieren kann eine ganz große Überforderung sein. Für Erwachsene vielleicht eher noch als für Kinder, kann ich mir gut vorstellen. Wie ist denn das, Herr Autschbach, mit Abschluss der Trauer oder so, das ist ja eine Zäsur, die Beisetzung, die Beerdigungsfeier. Mhm. Was erleben Sie in Ihrem Tätigkeitsbereich da?
Ja, es ist also je tragischer die Situation ist, umso häufiger sagen die nächsten Angehörigen im kleinsten Kreise. Und damit sind eigentlich die Kinder und Jugendliche aus der Peer Group, aus der Schule, die sind raus. Ja, und insofern ist es wichtig, dass man tatsächlich auch in der Schule eine Situation hat, damit die wirklich innerlich abschließen können, müssen die aktiv einbezogen sein in eine Trauersituation, also in ein Trauerritual. Also dann macht man eben eine Trauerfeier auch in der Schule. Das ist natürlich, die Eltern sind informiert, das ist natürlich absolut wichtig. Was nicht passieren darf, sage ich jetzt einfach mal, ja, das ist, dass es einen Trauerraum gibt, einen Trauertisch oder beispielsweise eine Wand der Tränen, wie auch immer. Und am nächsten Tag kommen die Schüler und ja, wo ist das denn? Ja, das hat der Hausmeister weggeräumt. Oh. Ja, also das darf nicht ablaufen, sondern immer einvernehmlich. Und es ist ganz unterschiedlich. Nach 2 Wochen beispielsweise kann es sein, dass die Kinder fragen, ja, bleibt der Platz jetzt weiter frei in der Klasse? Und ganz schlichte Idee, wir ändern die komplette Sitzordnung. Also jeder sucht sich einen neuen Platz, man löst das auf. Ja.
Frau Weber-Graf, wann schließen Sie Ihren Trauerkoffer?
Ja, auch wenn es gewünscht ist, wenn wir mit den Kindern besprochen haben, jetzt ist es Zeit. Aber ich hatte gerade noch eine Idee, was ich mir wünsche. Ich glaube, was ich gerne hätte, das haben auch schon, ne, ein Trauerraum, das hat ja Schule nicht. Also wir sind so voll, wir haben 485 Grundschüler, wir platzen aus allen Nähten. Und das, finde ich, das fehlt überhaupt an jeder Schule. Nicht nur um Trauer, sondern überhaupt, um sich rückziehen zu können, finde ich. Und da Platz zu schaffen für die Seele von den Kindern, von den Lehrern, von allen einfach.
Danke für Ihren Anruf, Frau Weber-Graf. Wann ist denn Herr Autschbach eigentlich Kirche der Ansprechpartner? Geschieht das so irgendwie automatisch oder
nicht? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also wenn beispielsweise an der Schule ein Schulfahrerin ist, wenn eine Schulseelsorgerin, Schulseelsorger, die werden ja auch ausgebildet, das Angebot besteht für die Religionslehrerinnen auch diese Schulseelsorgerinnen-Ausbildung zu machen. Und dann hat man möglicherweise schon Kräfte an Bord und damit ist natürlich auch sagen wir die Kirche involviert, aber wir müssen ja sehr genau darauf achten, woher kommen die Kinder, ja? Also wie gehen sie selber eigentlich mit einer Trauersituation um? Und also was auf gar keinen Fall passieren kann, dass es eine missionarische Gelegenheit wird, also das No-Go, sage ich jetzt einfach als Pfarrer selbst, würde man nie machen. Wir haben auch muslimische Kinder, die in Trauersituationen geraten. Also man muss da sehr vorsichtig sein.
Und da haben Sie dann in Ihrem Trauerkoffer, ja, sage ich mal, dann eine entsprechend passende Suche?
Ja, also wir haben dann einmal natürlich eine Sure oder es gibt auch eine Kalligrafie mit der entsprechenden Sure und man orientiert sich daran. Nur unsere muslimischen Kinder können selten Arabisch, ja. Also das heißt, die können den Koran so wenig lesen, wie, was weiß ich, der Urtext in Griechisch oder Hebräisch von unseren anderen Kindern gelesen werden kann. Also das heißt, man muss da natürlich darauf Rücksicht nehmen und entsprechend vorbereitet sein, dass man da auch angemessen mit umgeht.
Angesprochen wurde ja auch der Lehrplan. Ja. Wie ist denn das? Ich meine, natürlich ist an der Kreuzestod Jesu ist so ein bisschen natürlich der Dauerbrenner der Kirche,
Passion,
bestimmt auch im Unterricht.
Das haben sie ein bisschen lax ausgedrückt, aber okay. Kann man so sehen. Also die Passion ist natürlich ein Punkt oder beziehungsweise Passion Jesu als Identifikation Gottes eben auch mit einer Trauer, mit einer Opfersituation. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Einstieg. Leider im neuen Lehrplan Sek 1 im 8., 9. oder im 9., 10. Schuljahr. Man könnte auch deutlich früher das thematisieren. Und eben wurde ja auch schon mal gesagt, drittes, viertes Schuljahr. Es ist auch immer wichtig, dass man die Eltern nochmal vorsichtig mit einbezieht und ihnen deutlich macht, um was man geht, ja. Und welches Thema man da setzt, ja.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Hahnfeld? Ihr Verein Trauernde Kinder Schleswig-Holstein, das ist kirchenfern.
Wir sind konfessionsvöllig ungebunden und auch wir haben schon muslimische Kinder, die in unseren Trauergruppen sind. Und ja, das ist überhaupt kein Problem. Also von daher, ja, alles soweit gut.
Frau Schröter aus Dresden hat uns gemeldet, sie hat mit 10 Jahren ihren Vater verloren und furchtbar darunter gelitten, hat als Konsequenz völlig zugemacht. Und eine Generation weiter, ihre Tochter ist als Elternberaterin im Frühchenbereich tätig und hat dort Trauerrituale aufgebaut. Anonym eine Mail, sie war Gymnasiallehrerin, seit 20 Jahren pensioniert, hat ein Fehlverhalten von sich beobachtet, was sie bis heute beschäftigt. Der Vater einer Schülerin ist verstorben. Ihr schlechtes Gewissen ist, dass sie das Kind nicht beachtet hat. Sie selbst ist eigentlich recht einfühlsam. Der Fall ist mittlerweile 30 Jahre her. Vielleicht werden Lehrer damit angesprochen und gehen anders damit um. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen sammeln, in den letzten Minuten, die wir noch haben, was man denn alles von den Kindern lernen kann. Herr Hahnfeld in Kiel, von den Kindern.
Also von den Kindern lernen wir sehr, sehr viel. Unser Leitspruch vom Verein Trauernde Kinder ist, wer der Trauer Raum gibt, schafft Platz für das Lachen. Und das werden auch die anderen Teilnehmenden unterstützen. Kinder fallen nicht in den See der Trauer, sondern sie springen von Pfütze zu Pfütze. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, nicht zu sagen, irgendwie du trauerst doch gar nicht oder so etwas, sondern sie sind wirklich spontan und das zu akzeptieren, das wertschätzend, einfühlend, authentisch anzunehmen und nicht irgendwie in eine Richtung drängen zu wollen. Das ist in unserem Verein sehr wichtig und ich glaube, das ist ja im Umgang mit trauernden Kindern das Wichtigste.
Was, Frau Wittlörs, wollen Kinder, die trauern, im Trauerprozess sind, mitteilen?
Die trauern, Kinder, die trauern, zeigen durch ihr Verhalten ganz häufig, wie es ihnen geht. Und was heute noch gar nicht angesprochen wurde, was mir ganz wichtig ist, Kinder weinen nicht immer. Manchmal sind Kinder einfach auch aggressiv und wütend. Aber Das sind Erwachsene auch im Trauerprozess. Und es gibt eben viele Trauerreaktionen, die Menschen, die betroffen sind, als stigmatisierend vielleicht selber empfinden, sich dafür schämen, eben aggressiv zu sein. Mensch, meine Mama ist nicht mehr da oder ich bin neidisch, weil andere noch eine intakte Familie haben. Das sind Trauerreaktionen, die vorkommen und die auch völlig normal sind. Und da können wir eben Kinder entlasten, indem wir über diese Trauerreaktionen aufklären und eben Lehrer auch, die das sonst so ein Verhalten überhaupt nicht zuordnen können. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es gehören zu Trauerreaktionen auch zum Beispiel körperliche Reaktionen. Ganz viele Kinder in der Schule klagen über Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, wo man natürlich körperliche Symptome ausschließen muss, aber häufig sind es auch Reaktionen auf den Verlust, den Kinder erlitten haben. Es kann auch sein, dass Kinder erleichtert sind. Ja, ich erlebe das häufig, aber Kinder sprechen das nicht direkt aus. Erleichtert sein, wenn vielleicht das Geschwisterkind sehr lange krank war, viel Pflege brauchte, im Mittelpunkt stand, die Eltern wenig Zeit hatten für das Geschwisterkind. Dann kann auch ein Empfinden von Dankbarkeit sein, wenn jetzt auf einmal Eltern mehr für einen da sein können. Oder eben auch Erleichterung oder Liebe. Auch das ist etwas, was im Trauerprozess empfunden werden kann. Und was ich auch noch wichtig finde, wir haben eben über die Länge, wie lange dauert denn Trauer, gesprochen. Und wenn ein Mensch einen anderen Menschen verliert, der einem wichtig war, dann kann es sein, dass diese Trauer eben nie ganz beendet ist. Ich habe häufig Kinder in der Begleitung, die einen Elternteil verloren haben. Sie waren vielleicht 4, 5. Aber wenn diese Kinder in der Schule den Abschluss haben, dann werden sie um dieses Elternteil wieder trauern, weil die Mama eben nicht mitgeht, das Abiballkleid kaufen und die anderen mit ihren beiden Elternteilen zur Abifeier kommen. Dann braucht auch nach vielen Jahren Trauer einfach nochmal Raum und vor allem Verständnis und Anerkennung vom sozialen Umfeld. Und das fehlt. Deswegen ist dieser Bereich Kinder und Jugendliche, die einen Angehörigen verloren haben oder einen Angehörigen noch begleiten, der sterbend ist, das ist der wichtigste Teil der Schule betrifft. Denn diese Kinder kommen mit dieser Trauer in die Schule und da brauchen sie Verständnis.
Wir haben die Sendung begonnen ja auch mit so einem Hinweis auf die Kinder, die aus der Ukraine geflohen sind. Das haben wir jetzt nicht ausgeführt, aber da gibt es Kriegsweisen inzwischen. Die sind im Normalfall jetzt in der Regelbeschulung ja drin, Pfarrer Autschbach. Ich wollte das nicht ganz so unangesprochen lassen.
Ich bin an der Realschule Plus in Altenkirchen und wir haben 50 Kinder aus der Ukraine. Die haben, viele von denen haben permanent das Handy an. Warum? Ältere Brüder sind als Soldaten unterwegs und natürlich täglich gefährdet, Väter, manchmal auch Großväter. Und ich habe eine Schülerin, die in der FOS, die erzählt mir, dass ihr Großvater krank ist und nur noch im Flur schläft, weil wenn die Scheiben reinfliegen durch einen Bombenangriff, dann hat er da größere Chancen, unverletzt rauszukommen. So, wir haben natürlich, wenn was passiert, wir haben ein Riesenproblem mit der Sprachbarriere. Ne? Das heißt, wir haben zwar muttersprachliche Lehrer in DATS, also Deutsch als Zweitsprache, aber da sind natürlich keine Trauerbegleiterinnen und wir müssen da richtig was tun, weil das wird weiterhin ein Schwerpunkt auch sein. Wir haben einmal erlebt, bei einem Kind ein Angehöriger verstorben ist. Die ist von einem Tag auf den anderen hat die Schule verlassen, ist in die Ukraine gefahren und das ist richtig, richtig schwierig. Also da müssen wir aufholen und müssen auch Konzepte entwickeln.
Und diese Sendung wollte dazu beitragen, zu sensibilisieren, Tod und Trauer in der Schule mit dem Verlust gemeinsam umgehen lernen. Das war Campus und Karriere. Ich danke fürs Zuhören. Danke auch fürs Mitmachen und sich einschalten. Besonders an die Gäste Stefanie Witt-Löhrs, Kinder- und Familientrauerbegleiterin, Sterbebegleiterin, Dozentin und Autorin aus Bergisch Gladbach. Wolfram Hahnfeld, Vorstand des Vereins Trauernde Kinder Schleswig-Holstein in Kiel und Pfarrer Martin Autschbach, Schulreferent und Seelsorger im evangelischen Kirchenkreis Wied und Altenkirchen. Am Mikrofon war Henning Hübert.